und mit euch anzubeten, Jesus anzubeten. Ihr habt mir ein Thema vorgegeben, habe ich mich versucht vorzubereiten. Wir machen jetzt kein Eheseminar heute Morgen. Das braucht auch ein bisschen länger. Meistens. Ich weiß auch nicht, ich werde euch jetzt nicht hier so die 7 super Regeln geben, dass das eure Ehe funktioniert oder so, weiß ich, wie auch immer. Das ist ein schwieriges Thema, will ich sagen. Das ist ein schwieriges Thema, wir wissen das ja auch. Beziehung von Mann und Frau ist ein schwieriges Thema. Man kann da, habe ich so gedacht, man kann da eher so lustig dran gehen und dann wird es auch schnell zynisch. Wenn es zynisch wird, dann merkst du schon, da tut was weh. Menschen tut was weh und dann können manche auch schon gar nicht mehr lachen, weil dann geht es nämlich in Wunden rein. Und das ist ja auch oft so. Und wenn es nicht mal im eigenen Leben war, vielleicht hat man es dann im Elternhaus auch nichts zu lachen gehabt und. So ist ein schwieriges Thema. Und ich hoffe, dass uns der Heilige Geist da heute Morgen und mir so das Richtige gegeben hat, das hier weiterzugeben. Ja, wir haben ja Adventszeit, ich habe mich darauf gefreut. Bei uns in Lünstadt liegt auch etwas mehr Schnee als hier in Iserlohn. Wir sind ja 50 Meter höher als ihr, glaube ich, oder 60. Und ja, da hat sich heute Morgen so, als wir aufwachten, da schneit es so richtig schön. Das war im Grunde genommen so ein traumhaftes Adventswetter. So heile Welt und dann schön frostig draußen, ein paar Schneeflöckchen, super, alles klar. Die Kerzen stehen in den Fenstern und so. Das drückt sowas aus. Ja, wie Geborgenheit. Manche, da gehen dann schon die Stacheln hoch innerlich. Ach du Schande. Jetzt geht das wieder los, 4 Wochen lang. Das Gedudel in den Supermärkten und. Stille, na, wir haben schon was von Stille gehört in der Einleitung heute Morgen und in jedem Supermarkt hörst du es auch die nächsten 4 Wochen. Und dann regt sich was in uns auf oder Widerstand gegen etwas. Klar, gegen Kommerz und so ist ganz klar, aber vielleicht ist das auch tiefer. Ne? Und so, ich wollte dieses Eheding heute Morgen, Epheser 5, von 21 bis 33, ist mir da so vorgegeben. Wir werden den Text auch nochmal, Dankeschön, wir werden den Text auch nochmal ansehen gleich. Wir arbeiten dran. Für mich ist das ganze Thema mit der Ehe. Ich arbeite im Wiedenhof, ich arbeite mit Drogenabhängigen seit über 30 Jahren. Wir machen Langzeittherapie, also wir leben in Lebensgemeinschaft 12 Monate Wiedenhof und dann nochmal 12 Monate Nachsorge, wo wir die Leute quasi begleiten. Und ich habe so gesagt, Ehe ist nicht mein Spezialthema, aber mein Spezialthema ist, Leuten zum Leben zu helfen, Leuten aus ihren Verletzungen rauszuhelfen, aus ihrem Sumpf, aus ihren Ruinen herauszuhelfen. Und hineinzuhelfen in ein Leben, beziehungsweise Lebensstil der Geborgenheit, der Gesundheit, sag ich mal. Und da gehört eben auch Ehe zu. Ich habe in gewisser Weise überhaupt keine Kompetenz, überhaupt heute Morgen irgendwas dazu zu sagen, weil im Wiedenhof gibt es das strikte Verbot, du darfst dich nicht verlieben. Fakt, das ist so. Manch einer wird sagen, ich fasse es nicht, wo kommt der denn her? Wo kommt der denn her? Das Schönste im Leben ist verboten. Es geht darum, das Schönste im Leben sich auch möglichst lang zu erhalten und dafür sich ein Fundament zu schaffen. Und deshalb haben wir bei uns erstmal so diese 12 Monate, beziehungsweise nun denn 24 sind es eigentlich, so diese Regel, weil bei uns eben doch viele Leute sind, weiß ich nicht, 10 Jahre Suchtkrankheit, 15 Jahre, 20 Jahre Kriminalität, leben auf der Straße, leben im Okkultismus, leben mit verschiedenen Beziehungen, viele, viele, viele Ruinen. Und gerade in der Weihnachtszeit, ob das weiß ich gerade so in Gemeinden jetzt wie eure, Leute, die auf der Straße einfach präsent sind, die auch einen Auftrag haben, die wissen, dass diese Zeit, die jetzt losgeht, unheimlich kribbelig ist, weil eben die Wunden einfach wehtun. Und viele Leute reagieren sehr unterschiedlich dann auf sowas. Manche aggressiv, manche depressiv, manche flüchten sich extrem in Sucht, ne, saufen sich zu, die nächsten 4 Wochen sehen zu, dass sie möglichst Weihnachten ordentlich einen dicken Haufen an irgendeinem Gift da haben, Bier, Wodka oder eben Drogen, wo wir herkommen. Warum? Weil einfach so viel Verletzungen, Verwundungen da sind. Und so, das ist schon unser Dienst auch da zu helfen. Ich muss auch noch einen Satz sagen, bei uns im Wiedenhof, wenn wir morgens zum Frühstück kommen, die Treppe runter, Dann das Erste, was man sieht, wenn man so Parterre einläuft, du weißt es auch noch, glaube ich, Oliver, ne? Da hängt ein ganz riesen, überdimensionales, großes Schild, da steht drauf, weißt du es noch? Nee, schlecht aufgepasst. Nein, nein, da steht drauf, wo die Sünde mächtig war, da ist die Gnade noch mächtiger geworden. Ich weiß jetzt nicht, du hast, also ich glaube, ihr habt hier in der Einleitung, wenn ich, was war das, die Volksbibel, was ihr da gelesen habt, auf jeden Fall irgendwas sehr Modernes. Das finde ich auch gut. Ich lese auch mitunter moderne Übersetzungen, also so zeitgemäß. Wo die Sünde mächtig war, ist die Gnade noch mächtiger. Aber da muss man erstmal überlegen, was meint das? Ne, ist das auch unsere Sprache? Aber ich finde das einen ganz tollen Satz. Was meint das denn? Wo die Zerstörung, ja, wo das Kaputte, wo die Defizite, wo das Minus mächtig war. Und da können wir alle ein Lied von singen, mehr oder weniger. Und wenn du dich umguckst in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, ich glaube, ihr unten habt hier irgendwo in der Nachbarschaft so eine Substitutionshütte, wo die Leute substituiert werden mit ihren Drogen. Was meinst du, was da zusammenkommt an Defiziten von Menschen, an Zerschlagenheit, an zerbrochenen Herzen? Und es gibt eine Verheißung. Und die ist für mich wichtig, dass ich mir die jeden Morgen vor Augen halte. Ob das eine zerbrochene Ehe ist, ob das eine Ehe in Problemen ist, irgendjemand sagte das eben, falls jemand Probleme in Beziehungen hat. Ich sagte ja, was, jeder hat Probleme in Beziehungen. Es gibt fast niemanden, der keine Probleme, außer wir beide. Noch nie gehabt. Wir haben Silber-Hochzeit dieses Jahr gehabt, vor ein paar Wochen. Und ich habe gedacht, hey, wenn du über das Thema redest, du kannst nur deine Frau mitbringen, sonst glauben die dir sowieso nichts. Also das ist ja immer, gequatscht wird viel, aber wichtig ist, dass man was sieht. Ne? Egal über was man redet. Ne? Und also wie, ich habe auch die ganze Gruppe mitgebracht vom Wiedenhof, weil die können auch denken, ja, hier quatscht er, der redet ja ein Zeug. Ne? Was mit seiner Ehe los ist, das sehe ich jeden Tag. Ne? Also hör auf, so ein Blödsinn zu reden. Ne? Vielleicht behandelst du deine Frau in Zukunft mal ein bisschen anders und dann kannst du in 2 Jahren mal wiederkommen und kannst noch einmal einen Vortrag halten zu dem Thema. Ne? Also Probleme und Störungen, Beziehungen, Wachstum, Reifen gehört in jede Ehe. Das haben wir auch erlebt. Und ich, deshalb möchte ich das auch drüber schreiben. Wo die Sünde, wo die Probleme, wo die Mauern, Sünde heißt ja auch Mauer, unter anderem, ne, getrennt sein von Gott, das kannst du ja auch in die Ehe mit reinnehmen. Wo das mächtig war, da ist die Gnade noch mächtiger geworden. Ich mache kein Eheseminar. Ich will nur ja, ein bisschen hoffnungsvollen Ausblick geben, je nachdem. Ich habe sowieso das Gefühl, wir müssen ein bisschen hier eher auch vorbereitend sprechen. Für mich ist die Ehe ein Teil des Geborgenheitsplanes Gottes. Das fängt im Mutterleib an. Geborgenheit entscheidet darüber, was aus einem Menschen wird. Zum Beispiel, ob er süchtig wird, ob er struggelt im Leben, ob er was erreicht, ob er Leistungsdruck aushält, all die Dinge, mit denen wir jeden Tag zu tun haben. Das hat zu tun mit Geborgenheit. Geborgenheit ist Familie. Geborgenheit wurde seit jeher von dem Feind des Menschen und dem Feind Gottes attackiert. Und das ist der Teufel. Also ich bin früher drogenabhängig gewesen. Ich bin auch obdachlos gewesen. Ich war mehrere Mal im Gefängnis. Ich habe nicht an den Teufel geglaubt. Und dann ist Jesus gekommen in mein Leben und ich habe eine radikale, vor vielen, vielen Jahren radikale Erneuerung erlebt und da ist mir ein Licht nach dem anderen aufgegangen. Und von da an konnte ich mein Leben auch, analysieren. Warum ist das falsch gelaufen, warum das? Und daraus ist einfach Dienst und Auftrag geworden, was wir heute leben. Und ich weiß, es gibt einen Feind, der hat eine Taktik, schon seit jeher gehabt. Das habe ich früher alles nicht gewusst. Das habe ich auch eigentlich so in meinem Konfirmationsunterricht so nicht gehört, ne, in dieser Weise. Und sein Angriff ist unter anderem auf Geborgenheit. Abtreibungen, da geht es nicht ums Richten, das ist ein Thema für sich, aber da wird Leben zerstört und die selbst, sagen wir mal, ich bin keine Frau und weiß nicht, was Schwangerschaft ist, das ist alles theoretisch, aber ich weiß, dass man während dieser Zeit doch sein Leben einrichtet auf das Neugeborene und man versucht, das zu schützen. Ich weiß, dass Frauen, süchtige Frauen entzogen haben, um das Kind nicht auch abhängig in diese Welt zu bringen. Und. Also um Geborgenheit zu erhalten. Geborgenheit im Mutterleib wird schon attackiert. Die nächste Geborgenheit ist Elternhaus. Und der Text heute Morgen, Epheser 5, 21 bis 33, da kommt unter anderem der Vers drin vor, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen und die beiden werden ein Fleisch sein. Was ist da gesagt? Ne, der Mann wird sein Zuhause verlassen und ein neues Zuhause gründen. Dieses Haus. Ne, das ist das Haus für das Baby und das Haus dann für das geborene Baby ist die Familie. Das ist die nächste, das ist die Ehe. Ne, und wir wissen, wie das angegriffen wird. Und ich bin jetzt zu wenig Soziologe, Psychologe oder Pädagoge. Ich habe eigentlich überhaupt keine Ausbildung gemacht. Ich gehöre so ein bisschen in den Bereich, dient von 1. Korinther 1, seht euch an, liebe Brüder, eure Berufung, die, die nichts sind, die nichts gelernt haben und so weiter. Also ich bin lange drogenabhängig gewesen und habe mich bekehrt und dann habe ich nichts mehr gelernt. Aber ich habe jetzt doch noch eine ganze Menge eigentlich gelernt, seitdem ich mit Jesus lebe. Und ich weiß eben, dass dieses Ehehaus, dass diese Beziehung von Mann und Frau eine ganz große Bedeutung hat für das Wohl, für die Geborgenheit und ob Kinder was werden oder nicht. Und ich weiß, dass mindestens, also von den Leuten, die in mein Haus kommen, das waren jetzt knapp 1000 in unser Haus kommen, seit über 30 Jahren, da lesen wir die Lebensläufe durch und ich wüsste fast überhaupt keinen, relativ wenige, sagen wir mal 10%, wo Eltern miteinander also funktioniert haben im Sinne, die haben sich lieb gehabt und die haben eine gute Ehe geführt. Ich will auch nicht das Problem da festhängen, nur wenn man das Ganze anschaut, wird man das einfach auch feststellen, dass die ihre Probleme nicht in den Griff kriegen, das ist ja kein Richten. Ja, überhaupt nicht. Manchmal trauen Eltern sich nicht in so ein Haus zu kommen, weil sie ein schlechtes Gewissen haben und damit rechnen, dass sie von so Leuten wie mir dumm angemacht werden. Sie haben versagt, ihre Kinder sind drungen. Blödsinn. Ja, ich glaube, dass irgendwann sowieso jeder Mensch für seine eigenen Dinge verantwortlich ist, ne? Und entscheiden muss, wie er leben will. Und dazu möchten wir auch helfen im Wiedenhof. Geborgenheit und das ist die Ehe. Und Geborgenheit, das ist natürlich auch das Haus Gottes. Und für mich noch vorrangig. Der verlorene Sohn ist ja die klassische Geschichte von jemand, der das alles verloren hat, der Vaterhaus verlassen hat und sein Erbe verprasst hat und so weiter. Und dann kommt, er landet bei den Schweinen, er ist obdachlos, er hat kein Zuhause mehr. Es ist nichts aus ihm geworden, kann man sagen. Er hat alles verprasst, ihm wurde alles genommen und er kehrt dann zurück, er erinnert sich an sein Vaterhaus und er kehrt zurück und er läuft in die offenen Arme des Vaters. Und das ist das, was wir hier machen, wenn wir hier Worship machen, wenn wir Jesus anbeten. Wir wenden uns dieser Vaterliebe zu. Und die ist vorrangig und deshalb auch so diese was ich eben gesagt habe, eigentlich darf ich da gar nicht drüber reden, weil es bei uns verboten ist, Beziehung zu bauen. Also in solchen Häusern, Reha-Zentren oder so, da möchte man nicht, dass sich zwei Menschen aufeinander konzentrieren und ihre Liebesbeziehung entwickeln, sondern wir möchten, dass man sich auf Gott konzentriert und dass man sich von daher ein Fundament legt für sein späteres Leben. Und dann natürlich, wenn man das getan hat, dass im Grunde genommen zwei Menschen, die ein bisschen, perfekt wird das ja sowieso nicht sein, aber die ein bisschen genesen sind oder gesund geworden sind, die ein Fundament gefunden haben und dann gehen zwei Menschen aufeinander zu und fangen an, ihr gemeinsames Lebenshaus zu bauen. Deshalb so das. Und das dem geht voraus, glaube ich, im Psalm 84 gibt es diese Worte, wie lieb habe ich deine Wohnungen, Herr Zebaoth, wie lieb sind mir deine Wohnungen. Also dieses, ich habe das erlebt, wie gesagt, ich habe Zeiten auch gehabt, wo ich obdachlos war, wo ich in Lüdenscheid durch die Straßen geirrt bin, auch bei Frost nachts und habe in die Häuser reingeguckt und habe Sehnsucht gehabt nach einem Zuhause. Ich war zerstritten und zerkracht mit meinem Elternhaus und ich hatte tief drin. Ich habe auch Sehnsucht gehabt natürlich nach Partnerschaft, nach Liebe, man hat Beziehungen gehabt und doch war es kein Zuhause. Und dann kamen Christen, haben mir von Jesus erzählt und haben mich eingeladen in die Gemeinschaft der Christen, das war damals sowas wie Jesus Freaks, in der Nähe von Osnabrück. Und ich bin in diese Gruppe hineingekommen und dann habe ich gespürt, es ist nicht nur das, dass Menschen ihr Herz und ihre Tür aufmachen, sondern ich habe ganz tief erlebt, dieses Ankommen beim Vater. Und auch was da im Psalm 84 steht, der Vogel hat ein Haus gefunden, die Schwalbe ein Nest, deine Altäre, Herr Zebaoth, wie lieb sind mir deine Wohnungen. Und dieses Entdecken, bei Gott bin ich zu Hause. Bei Gott hat mein Suchen ein Ende. Bei Gott hat Sucht ein Ende. In dem Wort Sucht steckt immer Suchen drin. Und ich glaube, wer wirklich in diesem Vaterhaus Gottes, in diesen Vaterarm Gottes ankommt, der kommt in einer ganz tiefen Geborgenheit an. Und dann gilt es wirklich, in dieser Geborgenheit zu landen. Und die ist erstmal so tief, dass mir nichts anderes fehlt. So habe ich das auch erlebt damals. Mir hat es nicht gefehlt, dass ich alleine war. Und ich habe gelernt, mit Jesus zu leben. Und dann habe ich irgendwann für mich auch entdeckt, da war ich 22, 23 Jahre alt, heute bin ich 56, und dann habe ich gemerkt, ich bin solo oder Single. Und so allmählich habe ich wahrgenommen, um mich herum sind etliche Ehepaare, und dann so dieses Wachwerden. Bis dahin war ich eigentlich immer richtig gut drauf mit Jesus. Richtig gut drauf, richtig abgefüllt, und ich bin gerne in die Gemeinschaft gegangen. Und dann habe ich so allmählich entdeckt, ja, aber eine Frau hätte ich auch gerne. Wieso habe ich keine Frau, Gott? Jesus, ich hätte auch gerne einen Partner. Und so dann, wie geht man dann damit um? Und dann habe ich 7 Jahre Single sein hinter mir. Ab dem Moment, damals. Ne? Jetzt bin ich 25 Jahre verheiratet. Ist auch schön. Und in der Zeit ist so viel hochgekommen, Vorbereitungszeit. Ich habe zu dem Thema mich ein bisschen versucht vorzubereiten. Dann habe ich natürlich so schlaue Sachen gehört, die jeder hört, der sich mit dem Thema beschäftigt. 35% aller Ehen werden geschieden. Das ist schon lange bekannt, 10, 15, 20 Jahre. Deshalb glaube ich, dass schon 30% von den Leuten, die normalerweise heiraten, würden gar nicht erst heiraten. Das nennt man dann mein derzeitiger Lebensabschnittsbegleiter oder irgendwas in der Art. Das erinnert mich so ein bisschen, die Leute schaffen es nicht mehr, richtige Häuser zu bauen, so geistlich gesehen. Sie wohnen alle so in Mobile Homes. Es gibt überhaupt so dieses Ehe als ein, zum Beispiel das Weiße Haus. Wenn ich mir das angucke, das ist so eine Ausgeburt an Solidität, an Gesundheit. Wer darin wohnt, der regiert die Welt. Also nicht im Sinne von Macht, aber der kann beeinflussen. Also dieses gegründet sein, solide, ein solides Zuhause zu haben, das hat immer damit zu tun, dass ich auch Einfluss nehmen kann in die Welt. Und ich glaube, dass deshalb Gott auch so viel Wert daran legt, dass unsere Ehen solide sind, dass sie glaubwürdig sind, authentisch sind, und sie werden eine Kraft in unsere Welt hinein haben. Ich habe mich im Zusammenhang mit dem Thema gemeinsam leben. Ehe ist ja die kleinste Form des gemeinsamen Lebens. Da taucht immer das auf, auch eins sein. Und dann bin ich auf dieses Wort gestoßen, Synergie. Wisst ihr, was Synergie ist? Ja, so ungefähr, ne? Genau. Es gibt in der Bibel sowas, im Alten Testament, 5. Mose 32, da steht, wie geht es zu, dass einer 1000 verjagt, 2 aber, könnt ihr nicht rechnen? Was? Nee, 2000. Du hast recht. Wie geht es zu, dass einer 1000 verjagt, 2 aber 10.000? Gut. Ja, so steht es geschrieben. Und das ist nicht eine mathematische Sache, das ist tatsächlich auch wissenschaftlich bewiesen. Es gibt zum Beispiel wissenschaftlich den Beweis, 2 Pferde ziehen wie viel mal mehr als 1? Nein, 10-mal mehr. Das ist Fakt. 2 Pferde ziehen 10-mal mehr als 1. Oder die jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, die Wildgänse sind alle abgehauen, ne? Hier. Der Winter kommt. Wir, jedenfalls bei uns, sind sie direkt über Wiedenhof geflogen, und wir sind draußen, haben geguckt und nochmal gewunken, tschüss. Und der eine oder andere hat gesagt, nimm mich mit, aber wir haben nicht gehört. Wir mussten alle hier bleiben. Die Wildgänse sind abgehauen, und da hat man auch wissenschaftlich festgestellt, das war auch lustig. Ich habe 2 große Rudel wegfliegen sehen. Die haben dann so eine 1 oder V, ne? Die machen so eine Formation. Und man weiß, wenn die in dieser Formation fliegen, fliegen die 70% weiter, als wenn die chaotisch unterwegs sind. Ja, also, und dann habe ich eine Gruppe gesehen, die dritte. Da habe ich gesagt, hier will jeder der Boss sein, ne? Die haben die Formation nicht hingekriegt. Die sind bei uns Und ich weiß nicht, ob dann da irgendwo einer gesagt hat, jetzt haben wir Schluss, ich fliege vorne weg. Und die anderen haben gesagt, du hast uns letztes Jahr schon nach Grönland geführt, wir wollen aber nach Marokko. Ich weiß nicht, die haben das nicht hingekriegt irgendwie. Aber am Ende hatten sie es dann doch hingekriegt, weil die so eine Art Instinkt in sich haben, wie man das macht. Und der Mensch hat auch so eine Art Instinkt in sich. Es zieht ihn da auch in die Ehe rein, weil er weiß, das gibt meinem Leben viel, viel mehr. Ich muss sagen, wir beide haben eine Erfahrung gehabt, viele Jahre, nicht 1+1=2 oder 10. Unsere Erfahrung war 1+1=0. Also unsere Erfahrung war, wir neutralisieren uns bei jeder Gelegenheit. Statt dass wir nach außen wirken und uns freisetzen und jeder in sein Ding da kommt, also ich in meine Leitung und Susanne in ihre Aufgaben und Berufungen miteinander als Ehe natürlich. Wir haben jahrelang nur gemerkt, wir neutralisieren uns. Wenn ich predigen sollte, haben wir uns vorher gestritten. Man darf ja nicht verstritten einen Dienst tun. Verstrahlt wollte ich schon sagen. Dann habe ich versucht, das irgendwie noch hinzukriegen. Und das ging, dass wir so eben wieder versöhnt waren, weil ich dachte, wenn du irgendwo einen Dienst tust und du bist verstritten, da hast du keine Salbung und dann fällt der Teufel über dich her und wer weiß was. Das war nicht so. Aber was ich nur sagen will, ist diese Erfahrung der Synergie. Da kommt eins und eins zusammen und da kommt richtig was Power raus. Das funktioniert nicht auf Anhieb. Das braucht Entwicklung. Und das braucht bestimmte geistliche Prozesse. Und sagen wir mal, die normale Ehe, vielleicht auch ohne Gott, die kommen in gleiche Turbulenzen. Ich habe so einen Satz bei meiner schlauen Vorbereitung gelesen, da stand, die Ehe gleicht einem Hafen im Sturm der Zeit. Die Ehe sollte so ein Hafen sein im Sturm der Zeit. Und der Mann hat das aber umgedreht, hat gesagt, manchmal ist es auch andersrum, dass die Ehe der Sturm im Hafen ist. Ja, das kann ich ein Liedchen von singen, und wir beide. Dass wir mehr Sturm hatten als andersherum, weil das werden musste, weil das werden musste. Und so, ich komme zurück. Synergie habe ich gesagt und diese Geborgenheit, die attackiert wird. Und ich glaube deshalb, dass im Hebräerbrief heißt es, die Ehe soll in Ehren gehalten werden. Die soll, also ich glaube, dass die eine Leuchtkraft hat, dass sie eine Vorbildfunktion hat und dass sie eine zentrale Bedeutung hat für Geborgenheit in unserer Gesellschaft. Und auf der anderen Seite, wenn das, weil es attackiert wird, weil es kaputt geht, weil die Leute innerlich nur noch mobile wohnen, also keine festen Zuhause-Sachen mehr, weil es einfach dahin läuft, Zeitgeist und so weiter, dass deshalb vieles zunimmt an Verwahrlosung, an dem Leistungsdruck nicht gewachsen sein. Alles, was wir bei jungen Leuten sehen. Warum? Weil sie so gesehen, kein richtiges, und das ist kein Vorwurf, auch nicht an Eltern. Das ist einfach in unserer Zeit so geworden. Das ist meine Erfahrung, meine Entdeckung, auch in meinem eigenen Leben. Und ich glaube, wenn wir uns Gott zuwenden, unserem Schöpfer, wo die Sünde mächtig war, wo das Unheil und die Zerstörung, dann fängt er an, Dinge wieder herzustellen und wieder in Ordnung zu bringen. Und da ist eben, dass er uns vorbereitet auf eher ein Teil. Ich habe gesagt, 35%, das ist so eine Zahl, die man da irgendwo dann hören kann, der Ehen werden geschieden. Und dann wurde da auch bei gesagt, warum ist das so? Was sind die Gründe für so eine Ehekrise? Die habe ich im Kopf, aber ich schlage trotzdem mein Blättchen hier auf. Und das Erste, was da genannt wurde, warum so Ehen wackeln und krachen, fehlende Vorbereitung. Die Leute haben sich nicht vorbereitet, sie wissen gar nicht, was sie da tun. Ja, also wie auch immer das aussieht, ich sage einfach nur mal das. Manchmal muss man das dann hinterher nachholen, wenn man dann drinsteckt. Besser ist es, wenn man sich vor einrichtet, was tue ich da, was soll das, was machen wir da. Ein zweites, was da genannt wurde, warum Ehen in die Krise geraten, warum Ehen letztendlich nicht funktionieren und Leute dann auch überhaupt keinen Bock darauf haben, das mache ich nicht, ich habe keinen Bock auf Ehe und was weiß ich, wir heiraten nicht. Der zweite Grund ist der fehlende Vorbilder. Und da glaube ich auch persönlich, dass wir als Christen und auch jetzt wir, das ist einfach so, Wir leben mit 5 Mitarbeiterfamilien im Wiedenhof und ich meine, unsere Truppe sitzt jetzt hier, okay, die Nächsten, die sitzen nicht hier. Man guckt sich die Leute an. Wenn ich in so ein Haus reinkomme, man guckt sich die Leute an. Immer. Wenn ich in eine Gemeinde reinkomme, wenn hier ein Prediger steht und der hier Sonntag für Sonntag irgendwelche Geschichten erzählt, da wird man gucken. Und man wird auch irgendwann mal gucken, wie geht's der Frau? Wie geht's der Familie? Vorbilder. Ja. Ich weiß, als ich Hippie war, Ende der 60er Jahre, ich habe so lange Haare gehabt, in Lüdenscheid und so weiter, Drogen genommen und so. Und das war ja so, wir haben uns ja nicht festgelegt, wir wollten uns nicht binden. Aus Angst davor, in irgendein Trauma reinzulaufen, in irgendein Horror, ne, den man ständig vor Augen hatte, falsche Vorbilder. Wo Ehe gebrochen wurde, wo auf jedem Arbeitsstelle das Thema war. Und dann waren die Leute oft zu feige, die haben nur gelabert, ne, haben ihre Alte schlecht gemacht zu Hause und so weiter. Aber ansonsten haben sie sich gar nichts getraut. Da haben wir gedacht, ja, ey, so wollen wir auch nicht leben. Also dann trauen wir uns auch was. Total in die falsche Richtung. Alles kaputt gemacht. Ne? Bei mir, in meinem Kreis damals von Drogenusern, gab es eine Beziehung, die hat all die Jahre standgehalten. Vorbilder. Und man hat den Respekt vor denen. Bis hin, also wir sind in die Kneipen gegangen, wir sind auf Festivals gegangen und so weiter. Da gab es ein Pärchen, die haben nicht gewechselt. Die waren immer zusammen. Die waren nicht verheiratet, aber das war wie eine Ehe. Und wir alle, die ganze Szene, mit aller Verderbtheit und schlechten Gerede, wir hatten Respekt davor. Das war unantastbar, fast. So ein bisschen. Das hatte was. Das hat aber leider auch nicht gehalten. Die sind dann später, viel später, es hat auch etwas berührt in uns, die wir nicht so gelebt haben, die wir treulos gelebt haben. Ich war da jetzt nicht, wer weiß wie schlimm unterwegs, aber ich habe überhaupt keine Maßstäbe da gehabt. Und es hat den Leuten, die das gesehen haben, es hat in ihnen etwas geweckt. Ich möchte auch so eine Beziehung haben wie die beiden. Einerseits habe ich Angst davor, weil ich das so selten sehe, dass das funktioniert. Und ich glaube eben diesen Effekt, diese Verantwortung haben wir als Christen. Habe ich mit Susanne im Wiedenhof. Also wir leben da nicht unter dem Druck, wir müssen hier eine Musterehe vorführen und so mustergültig. Wir sind da ganz locker inzwischen. Und ich glaube, gerade in dem Lockersein liegt das größte Vorbild. Aber man wird angeguckt. Ne? Und ich glaube, von dem her, wenn Jesus sagt, ihr seid das Licht und das Salz dieser Erde, dann bezieht sich das auch, das bezieht sich auf jede Art von Gemeinschaft. Als Kirche, als Gemeinde, als Hauskreis, aber auch als diese kleine Form der Gemeinschaft, der Zweiergemeinschaft. Die Leute werden gucken, wie das funktioniert, ne, und ob das Spaß macht, auch nach 25 Jahren. Und mir macht es Spaß. Es macht mir Spaß, nach 25 Jahren mit meiner Frau zusammen zu sein. Und heute mit ihr, wenn das hier vorbei ist, einfach Advent zu genießen. Irgendwie, irgendwo, ein paar Schneeflöckchen zu suchen und sowas in dem Sinne. Ne? Sehr schön, sehr schön. Ja. Wir haben Katzen, die sind auch schon alt inzwischen. Und gestern haben wir, wie auch immer so, wenn man sich da mal nicht sieht, dann haben wir uns in den Arm genommen, bei uns an der Tür. Manchmal sieht man sich ja auch dann nur an der Tür. Der eine kommt rein, der andere geht raus. Und haben uns gedrückt und dann guckte ich so über die Schulter und sie über die andere. Und dann saß da unten unser Tiger und schmolz dahin. Ne? Also den hättet ihr sehen müssen. Wie der verzaubert war. Und dann dachte ich, ja, okay, ich war sensibel wegen dem Thema, ne? Dann, weil ich wusste, heute redest du darüber, dann kriegt man alles in den Kanal rein, ne? Sozusagen, wenn man ein bestimmtes Thema gerade bewegt. Aber da habe ich gedacht, so ist das, ne? Dass wir haben, egal, dass eine Ehe, die funktioniert, ne? Die im Sinne, wie sich Gott das gedacht hat, die wird eine unheimliche Ausstrahlungskraft haben, weit mehr als wir denken. Und die wird unsere Gesellschaft verändern und auch erhalten, viele Dinge erhalten. Und deshalb, glaube ich, war dem Paulus das so wichtig, den Leuten da ein paar Dinge zu sagen. Und wie gesagt, ich gebe hier überhaupt keinen Raster für eine perfekte Ehe. Was weiß ich denn, ne? Wir können uns auch morgen wieder streiten oder heute noch. Das kann durchaus sein. Aber ich weiß, dass Gott das Fundament ist unserer Ehe. Und deshalb hat das durchgehalten. Könnt ihr glauben, im Wiedenhof haben wir mancherlei Sturm gehabt, ne? In dem Dienst auch. Aber deshalb war Paulus das, glaube ich, so wichtig, auch den Ephesern hier in diesem Text so ein paar Dinge noch zu sagen. Epheser 5, 21 bis 31. Und ich will da nur zwei Sachen eigentlich herausgreifen. Da steht natürlich, wenn man das liest, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, denn der Mann ist das Haupt und so weiter. Und ihr Männer liebet eure Frauen, gleich wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Das ist so ungefähr die Hauptaussagen in dem Text da. Und ich will jetzt nicht die Frauen hier ansprechen, das steht mir überhaupt nicht zu. Die müssen selber für sich darüber klar werden, wie sie das für sich leben. Ich weiß nur generell, die ganze Frage der Ordnung oder Unterordnung ist eine ganz wichtige Rolle, auch für Geborgenheit. Und ich weiß, Leute, die aus der Zerstörung kommen, die aus dem Unheil kommen, die aus der Sünde kommen, aus der Gottlosigkeit, die Krönung davon ist Anarchie. Also der Geist der Anarchie. Mir hat keiner was zu sagen. Das habe ich gelebt. Ich habe diese Abzeichen getragen um den Hals, damals dieses A, damals war das Peace-Zeichen, dieses umgekehrte Kreuzzeichen, das sind Symbole der Anarchie. Mir hat niemand was zu sagen. Und dann kam Jesus und hat mein Leben verändert. Und dann habe ich gelernt, du musst dich aus Liebe zu Gott, wirst du dich unterordnen. Einer, der Text hier, Epheser 5, der fängt ja so an, der fängt nicht damit an, ihr Frauen ordnet euch den Männern unter, sondern da steht, allesamt seid untereinander untertan. Ne? Worauf auch immer sich das bezieht. Manche Männer wuseln sich da raus, das bezieht sich auf die Gemeinden und den anderen Brüdern, aber den Frauen soll man sich nicht untertan. Weiß ich nicht, da gibt's ja viele Findigkeiten. Ne? Aber es wird immer, wenn Menschen anfangen, mit Gott zu leben, und auch von diesem Thema her, Geborgenheit, Lebenshaus, Ehehaus, aufbauen, planen, vielleicht auch nach einem Desaster nochmal neu anfangen, nach einer neuen Bekehrung. Und dann gilt ja auch dieser Satz, Psalm 126, wenn nicht der Herr das Haus baut, dann bauen die Leute umsonst, die das bauen. Ne? Das haben auch manche schon erlebt. Manche haben bei uns Therapie gemacht und danach dann letztendlich doch nicht mehr auf Gott gehört und versucht ihr Existenzhaus ohne Gott weiterzubauen. Und dann kamen die Winde, wie das steht in Matthäus 7 am Ende der Bergpredigt, wackelten an dem Haus und dann ist das Haus wieder eingestürzt und dann kommt der Fall. Bei uns nennt man das vielleicht auch Rückfall. Und dann hängt man wieder in den alten Dingen drin, wo man früher drin gehangen hat. Aber das kommt dann, wenn nicht der Herr das Haus baut. Und wenn der Herr das Haus baut, dann glaube ich, dass er uns auch ein Verständnis gibt, was es bedeutet mit Unterordnung. Für mich hat das eingeschlagen wie eine Bombe, weil ich mich nicht mehr untergeordnet habe. Seid Untertan der staatlichen Obrigkeit, seid Untertan den Herren, die über euch Gewalt haben, also im Beruf, seid Untertan der staatlichen Obrigkeit, seid ihr dann in der Familie und in der Gemeinde. Gehorchet euren Lehrern und folget ihnen. Und das war für mich neu, mich da drunter zu geben. Und dann zu merken, das Leben in dieser Unterordnung bedeutet für mich Geborgenheit. Wir leben in einer Zeit der Auflösung von Ordnungen. Matthäus 24, wenn man die Endzeit betrachtet, da steht, weil die Ordnungslosigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe erkalten. Also weil die Leute das alles nicht mehr ernst nehmen, auch Gottes Anordnung, sich unterzuordnen oder. Und ich weiß, das braucht Licht von Gott, das kann man nicht einfach, du musst dich jetzt unterordnen. Ich habe das am Anfang auch gedacht, die Ehe funktioniert so, meine Frau muss sich unterordnen, wenn wir Probleme haben, das liegt daran, weil sie sich nicht unterordnet, ganz klar. Das haben wir, da habe ich ein paar Jahre mitgelebt und gedacht, ja, das wird nichts mit uns. Ich habe die Hoffnung verloren, dass die sich jemals ändert. Die wird sich nicht unterordnen. Ich habe die falsche Frau geheiratet. Aber ich kann euch eins sagen, ich habe so genau Gott gefragt, lange auch vorher. Ich wusste, ich habe nicht die falsche Frau geheiratet, ich habe die richtige Frau geheiratet, das wusste ich. Ich habe wirklich das sehr ernst mit dem Gebet und mit dem Fragen nach dem richtigen Partner genommen. Und ich wusste tief drin, das ist nicht die Lösung. Du hast die falsche Frau geheiratet, alles läuft schief. Ich habe da die richtige. Und dann habe ich gemerkt, ich gehe die Sache falsch an. Ich versuche sie zur Unterordnung zu bewegen. Und Gott hat gesagt, hör das mal auf. Lass das sein endlich. Lass sie einfach so, wie sie ist. Es geht in Partnerschaft. Einer sei dem anderen untertan. Und das war ein Weg und ein Prozess. Und seitdem läuft das viel besser. Seitdem läuft das viel besser. Und sobald ich nur ein bisschen, also ich habe in der Reha muss ich ja vielen Leuten sagen, was sie machen sollen. Aber das ist nicht Reha. Eine Ehe ist keine Rehabilitation. Und ich habe also eins gemerkt, wenn ich nur ansatzweise versuche, das ist jetzt nicht weil das meine Frau, weil die so speziell ist. Aber wie viele Männer das nicht aufgeben, ihr Leben lang versuchen sie, ihre Frau, ihren Partner in die Form zu passen, in die biblische Form. Und ich sage dir was, lieber Mann, überlass es dem Herrn und lass deine Frau frei. Und sie missverstehen auch, dass der Mann ist das Haupt der Gemeinde. Und sie müssen, wie viele Frauen werden gedeckelt von ihren Männern? Das ist, ich glaube, dass die Männer das jahrhundertelang missbraucht haben, diese Verse. Und die Frauen durften nichts lernen, die durften keine Bildung, die durften keine führende Position übernehmen, durch Jahrhunderte durch. In der Schweiz dürfen sie jetzt schon wählen. Ja, ja, da merkst du das, ne? Und man muss sich nicht wundern, dass so eine die feministische Bewegung, dass die Frauen irgendwann gesagt haben, ey, wir haben sowas den Kanal von voll, von den Machos, die uns ewig alles verboten haben. Und ich weiß, dass es Gott so nicht gemeint hat, ihr Frauen sollt euren Männern untertan. So hat es nicht gemeint. Es ist ein Geheimnis, steht da auch. Das ist ein Geheimnis, ne, des Miteinanders. Und ein Gedanken dazu auch noch, das Leben mit Gott, das Leben mit Jesus, das hat immer mit diesem Sehen, Sterben und Auferstehen zu tun. Deshalb, wir feiern jetzt Weihnachten, dass Jesus zu uns gekommen ist, wir feiern aber auch Ostern, dass er gestorben ist. 1. Korinther 15, du Narr, was du sähst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Diese Todespunkte, ne? Dinge, die du gerne sähen möchtest, die gehen durch den Tod. Und Johannes 12, 24, da steht, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Ne? Auch das Eheweizenkorn. Ne? Und diese Todespunkte, es ist alles aus. Die ganze Vision ist weg. Alles, wovon wir geträumt haben, alles ist weg. Ne? Die Emotion ist weg. Die Schmetterlinge, schon lange keiner mehr gesehen. Ne? Wäre schön, wenn mal irgendwo wieder so wenigstens eine kleine Motte nochmal auftauchen würde, aber nichts tut sich nichts mehr, ne? Nur noch Kakerlaken. Ja. Das ist so. Das sind Phasen, da geht man durch. Da geht man aber auch mit anderen Dingen durch. Wir in Lüdenscheid, wir haben viele Dinge angefangen mit Walter, Visionär, wir haben Schulen angefangen, wir haben ja andere Reha-Zentren weltweit. Aber die Dinge, die sind auch, wir wollten sie sehen und sie sind gestorben. Wir haben ein Schulungszentrum auf der Wieslade, das ist sowas von schmählich gestorben, da haben wir uns so blamiert und haben gedacht, nie wieder. Aber das war ein Todesweg, das war ein Weg des Weizenkorns und ich weiß, dass auch Ehen durch solche Phasen durchgehen. Und dann, man denkt, es ist vorbei. Man denkt, es ist vorbei. Aber das ist Hoffnung. Das ist nie vorbei. Aber die Dinge müssen geistlich werden. Auch das mit der Unterordnung. Die Dinge müssen, und die werden nur geistlich in dem Moment, wo auch solche Dinge durchlaufen werden und wo man nicht dann wieder abhaut. Und deshalb so dieser Satz, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch, oder bis das der Tod unscheidet. Unscheidet keine Krise, unscheidet nicht dies oder das oder jenes. Wir halten das durch, weil wir haben sehr genau hingehört, als wir zusammengekommen sind. Wir haben wirklich bewusst den Partner von Gott erbeten und sind dann zusammengekommen. Und vielleicht ein Schlussgedanken noch. Ihr Männer, liebet eure Frauen wie Christus. Natürlich ist das Entscheidende, ne? Die Liebe. Für mich bedeutet, die Liebe wird da an, kraftvoll zu werden, real zu werden, echt zu werden, wenn wir von unserem Ego wegkommen, wenn wir von unserer Selbstsucht wegkommen. In dem Zusammenhang habe ich mal ganz früher gelesen, ich glaube bei Trobisch, wisst ihr, wer Trobisch ist? Ja, die Fachberater, so was Ehe und so. Jedenfalls die Älteren haben alle auch mal irgendwie Walter Trobisch gelesen. Also ich habe das auch vor 30 Jahren gelesen. Und da, ich glaube, die haben geschrieben, wenn Tiere geschlechtsreif werden, ne, also erleben, dass da ihr Geschlecht sich rächt und die Biologie anfängt, irgendwie so ihr Ding zu tun, dann nennt man die Tiere Männchen und Weibchen. Und der Unterschied zu uns Menschen ist der, dass aus Männchen Männern werden und aus Weibchen Frauen werden. Aber das bedeutet reifen. Und leider geschieht das eben sehr, sehr oft nicht. Und wir bleiben Männchen und Weibchen, das heißt, wir spüren unser Geschlecht. Das sind Männchen und Weibchen. Ne? Und bei manchen bleibt das das Leben lang so. Die Liebe sucht nicht das Ihre. ihre eigene Befriedigung. Ich muss heiraten, ich brauche eine Frau. Wofür brauchst du eine Frau? Ich halte es nicht mehr aus. Naja, vielleicht solltest du mal erwachsen werden. Ne? Und dein Leben in den Griff kriegen. Und vielleicht solltest du wirklich in der Wohnung Gottes ankommen. Das, was ich am Anfang gesagt habe, Psalm 73, da steht es. Da sagt der Psalmist, wenn ich nur dich habe, Gott, und nicht Susanne, ne, dann frage ich nicht nach Himmel und Erde. Und als ich Susanne noch nicht hatte, da habe ich oft gesagt, Gott, ich brauche einen Partner, ich brauche einen Partner. Und immer wieder kam dieser Vers, wenn ich nur dich habe. Und dann bin ich befriedigt. Und dann geht's mir gut. Und dann lerne ich, Menschen zu lieben, mich anderen Menschen zuzuwenden. Es ist die gleiche Liebe, die auch später in der Ehe gefragt ist. Die Schmetterlinge, die kommen und dann sind sie wieder weg. Und dann fängt die wirkliche Liebe an. Die Liebe sucht nicht das ihre. Ja. Was machen wir heute, wenn es hier gleich weitergeht? Ja, klar, heute ist so Sport. Ja. Ich gucke mir erst Skispringen an, danach, Autorennen. Dann hole ich mir ein paar Videos von Motorradrennen letztes Jahr und heute Abend gucke ich mir Bundesliga an. Was macht sie? Ja, die kann mir Kaffee machen, Waffeln auf den Tisch stellen und ansonsten sehen, dass sie nicht so einen Krach macht. Die soll das Katzenklo sauber machen und sehen, dass Montagmorgen die Wäsche frisch gebügelt ist. Ja, was soll die denn machen? Wie sieht denn so eine Ehe aus, so eine christliche? Wer ist denn hier das Haupt? Sieht das so aus? Sieht das bei uns so aus? Nein, so sieht das nicht aus. Das hätte ich vielleicht früher so gedacht. Und ich bin froh, wenn für mich noch ein Bundesligaspiel übrig bleibt, heute Abend um 11 Uhr. Aber wenn nicht, wenn wir dann gerade einen romantischen Film angucken, vom Winde verweht oder so, weil meine Frau gerne den Film sehen wollte, dann gucke ich mir keine Bundesliga an. Das ist... Ja, da können wir uns gleich noch drüber unterhalten. Also ich sagen will, diese Liebe, das ist ja nur ein Beispiel. Ne? Wie auch immer, jede Ehe, da gibt es keine Dogmen. Jede Ehe muss da ihren Weg finden, wie man das lebt. Wie man das miteinander lebt, wie man eine Balance findet. Jetzt gucken wir deinen Film, jetzt gucken wir meinen Film. Jetzt machen wir dein Programm, jetzt machen wir mein Programm. Das, glaube ich, muss eine Ehe für sich persönlich herausfinden. Das ist diese Liebe von Gott. Aber diese Liebe von Gott, glaube ich, die ist so, die führt uns in eine Weite und nicht in eine Enge. Ich habe heute Morgen diesen Satz gelesen, eine Ehe beginnt mit dem Ring. Ne? Aber Ringen, ja, aber viele Ringe führen zur Kette. Also zur Versklavung und zum Gefängnis. Und dazu hat uns Gott nicht berufen. Diese Ringe sollen uns nicht in die Versklavung führen, sondern in die Freiheit. Und ich glaube, dass der Heilige Geist das schaffen kann. Und dafür kämpfe ich, dafür stehen wir auch mit unserem Haus und dafür stehen wir mit unserem Leben. Und dass Gott diese Geborgenheit, gerade in der Zeit, die jetzt vor uns liegt, wer sowas nicht hat, dann soll das hier erleben. Ne, im Haus Gottes, da wo der Vater wohnt. Und das wünsche ich mir und euch und uns allen zusammen, dass wir Menschen einladen können, gerade in den nächsten 4 Wochen. Die Suizidrate wird steigen, die Verlorenheit, das Trinken und all das, die Einsamkeit von Leuten, die sind manchmal vor unserer Haustür. Und wir möchten sie einladen in die Gemeinschaft mit unserem Herrn. Aber irgendwann gehört das sicherlich auch dazu, dass diese Frage der Ehe und letztendlich auch die eines soliden Fundamentes einer Ehe, dass das auch mit dazu gehört. Ja, Herr Jesus, und ich möchte dir danken, dass das immer noch funktionieren kann, auch in unserer Zeit, wo viele Dinge schiefgehen und angegriffen sind. Ich möchte auch hier für unsere Freunde bitten heute Morgen, Herr, die da irgendwo noch Fragen haben oder unsicher sind, vielleicht auch wo Störungen sind, wo Verletzungen sind, Herr, wo Wunden sind, dass wir Wege finden, Herr, diese Wunde in deine Gegenwart zu bringen und letztendlich auch mit den vor uns liegenden Wochen Frieden zu haben und Leute einzuladen, Herr, nicht nur zu Spekulatius und Kerzen, sondern in eine wirkliche Geborgenheit, die von dir kommt, Herr. Es ist so nötig, dass Häuser aufgehen, dass Herzen aufgehen, dass Ehen da sind, wo Menschen zu Hause finden und Geborgenheit finden. Und ich bete, dass du uns da immer wieder auch die Liebe schenkst, den Mut schenkst, solche Heimat und so ein Zuhause zu sein. Ich danke dir auch für diese Gemeinde hier, dass man hier sich so aufmacht auch und so viel einfach betet auch und sich einsetzt dafür, dass Menschen dieses Zuhause kennenlernen. Danke, Herr. Amen.